Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute die Bäuerin Ute Ley aus Unterfranken. Die sechsfache Mutter, Hauswirtschafterin und Ausbilderin, managt einen großen Haushalt. Ihre Liebe zum Landleben teilt sie auf ihrem Erlebnisbauernhof mit kleinen und großen Besuchern. Bekannt geworden ist sie als Gewinnerin des Bayerischen Kochwettbewerbs Landfrauenküche und als Buchautorin. Doch die bodenständige Bäuerin kennt auch schwierige Zeiten. 2010 überfallen sie erstmals Herzrasen, Schwindel und Panik. Psychosomatische Beschwerden, die in der Klinik behandelt werden müssen. Was Ute Ley damals geholfen hat, wie sie ihr Leben heute gestaltet und warum das Erntedankfest für sie eine Herzenssache ist, das erzählt sie in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Ute Ley. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Ley, wenn ich an Bauernhof und Landwirtschaft denke, dann denke ich an Landluft. Wie geht's Ihnen?
Landluft, die duftet nach zu Hause. Ja, das ist schon so, genau.
Also was Angenehmes, was Positives für Sie.
Ja, das ist schon, wenn man dann zum Beispiel vom Urlaub heimkommt oder sowas und man steigt zu Hause vom Auto aus und dann riecht's nach Stall und dann weiß man einfach, jetzt bin ich wieder daheim.
Wenn man im Stall arbeitet, riecht man dann auch dementsprechend, wenn man wieder rauskommt? Das heißt, man muss öfters duschen.
Auf jeden Fall, ja.
Urlaub auf dem Bauernhof ist beliebt, aber dauerhaft dort zu leben und zu arbeiten, das ist ja nochmal was anderes. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie auf einem Bauernhof leben? War es der Bauer, der eine Frau suchte? Oder hatten Sie selber den Wunsch, dort zu leben und zu arbeiten?
Also tatsächlich bin ich auf den Bauernhof gekommen durch meinen Mann. Und den habe ich in der Ausbildung kennengelernt. Ich habe Hauswirtschaft gelernt, ländliche Hauswirtschaft gab es damals noch, auf zwei verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben. Und in der Zeit der Ausbildung, da gab es so einen Berufswettbewerb und da haben wir uns getroffen und kennengelernt und durch ihn bin ich dann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gelandet, sozusagen.
Aber genau. Sie hatten sich schon mal gleich entschlossen, auch landwirtschaftlichen Hauswirtschaft zu lernen?
Ja, also ich hatte davor schon einen Freund, der auch Landwirtschaft hatte. Und durch den bin ich eigentlich so auf die Idee gekommen, in die Richtung was zu machen. Die hatten damals eine Dorfhelferin, mit dem seine Mutter krank war. Und mit der habe ich mich unterhalten und die hat mir eben erzählt, dass so ihre Aufgabe ist, wenn irgendwo die Bäuerin oder die Frau ausfällt in der Familie, dass sie dann da einspringt. Und das fand ich total interessanten Beruf. Und dann habe ich mir eben entschieden, diesen Beruf auszuwählen und das zu machen. Genau. Und dann musste ich eben dafür 2 Jahre Hauswirtschaft lernen, auf 2 verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben und danach noch 2,5 Jahre Schule und dann war ich Dorfhelferin, genau.
Mhm. Ja. Auf Ihrer Website steht, dass Sie eine moderne Landwirtschaft haben. Was heißt das denn? Stellen Sie uns Ihren Hof mal vor.
Ja, also unser Hof ist ein Milchviehbetrieb. Wir haben 140 Milchkühe und die Nachzucht dazu, also so ungefähr 280 Rinder. Wir haben 2 Melkroboter, also das ist ziemlich modern. Da können die Kühe Tag und Nacht, immer wann sie wollen, sozusagen zum Melken gehen. Und es muss kein Mensch mehr dort sein, der das Melken macht, sondern das macht die Maschine ganz alleine. Wir haben eine Biogasanlage, eine große, in der wir aus der Gülle von den Kühen und Silage Strom erzeugen. Und den Strom speisen wir ins Netz ein, der wird verkauft. Und als Abfall sozusagen bleibt Wärme übrig. Da heizt man 10 Häuser damit. Und dann noch ein Erlebnisbauernhof und das ganze Ackerland dazu. Also wir haben 250 Hektar, davon sind 80 Hektar Wiesen. Und der Rest ist Acker und da bauen wir das Futter an für die Kühe, für die Biogasanlage und einen Teil auch zum Verkaufen.
Ein richtig großer Betrieb, ja, kann man sagen. Jetzt haben Sie gesagt, Melkroboter. Heißt das, dass Sie morgens gar nicht mehr früh aufstehen müssen und melken?
Also melken müssen wir nimmer, aber wir haben trotzdem noch die Stallzeiten, weil es gibt ja auch noch andere Sachen, die im Stall gemacht werden müssen. Das Melken fällt zwar weg, aber trotzdem ist es so, dass mal die Kälbchen müssen gefüttert werden. Dann sind öfters mal Kühe, die man irgendwie behandeln muss, wenn die irgendwie krank sind oder die müssen besamt werden. Oder man muss einfach mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Dann gibt es so manche Kühe, die nicht alleine zum Melken gehen. Die müssen dann in die Roboter reingetrieben werden, damit die auch gemolken werden. auf jeden Fall ist immer noch genug zu tun. Also wir haben noch unsere festen Stallzeiten früh und Abend.
Mhm. Das ist geblieben. Ich habe auf Ihrer Website auch gelesen, da steht ein selbstreinigender Stall. Wie geht das denn?
Also wir haben einen Mistschieber, wo wirklich auf den Laufgängen durchfährt und den Mist zusammenschiebt und dann auch, dass der dann auch so weggeschoben wird und dann praktisch in die Güllegrube geht. Aber es ist trotzdem so, die Boxen, in denen die Kühe liegen oder auch die Übergänge, wo sie zu den Robotern laufen, die muss man auch noch mit der Hand sauber machen. Das ist auch was, was früh und Abend dann einfach gemacht wird in der Stallzeit. Mhm. Genau.
Ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag von Ihnen aus?
Also ich stehe meistens so um 6:30 auf, dann gehe ich in den Stall und fütter die Kälbchen, tue Schrot bei den Kühen drauf, wo das gemacht gehört. Ja, das dauert unterschiedlich lang, je nachdem, ob man neugeborene Kälbchen hat, die das noch nicht so richtig können mit der Milch trinken. Da braucht man dann ein wenig länger. Wenn es weniger sind, wenn die das alle schon gut können, ist man da eigentlich relativ schnell durch. Genau, und dann mache ich Frühstück. Und danach habe ich dann ganz viele Gruppen am Hof, kommen dann Schulklassen oder Kindergärten. Da sind die Vormittage oft damit angefüllt. Ansonsten Büroarbeit, Hausarbeit, ja, je nachdem, was halt gerade so anfällt.
Sie haben einen Erlebnisbauernhof. Was kann man denn bei Ihnen erleben? Erzählen Sie mal.
Ja, man kann die Landwirtschaft bei uns einfach erleben zum Anfassen. Also wir haben ganz viele Gruppen, die zu uns an den Hof kommen und ja, mir geht's im Endeffekt einfach darum, dass die Kinder oder die Erwachsenen, die halt kommen, sehen, wie Lebensmittel erzeugt werden und was da einfach auch dahinter steckt. Weil für viele ist ja mittlerweile so, man kauft die Milch im Supermarktregal oder den Käse oder auch das Fleisch und weiß ja gar nicht mehr, wo das eigentlich wirklich herkommt. Und einfach auch so diesen Kontakt zum Tier, dass die Kinder das erleben dürfen, dass sie da einfach auch Zeit haben, dass sie Freiheit haben, Platz haben, wo sie spielen können und einfach so Erlebnisse haben, die sie so, sag mal jetzt mal, im normalen Leben einfach gar nicht mehr haben können, so mit der Natur und in der Natur. Das ist ganz wichtig, genau.
Sind das hauptsächlich Kinder und Schulklassen, die zu Ihnen kommen?
Hauptsächlich sind es Kinder und Schulklassen, Familien. Also wir machen auch viel Kindergeburtstage, ab und zu auch mal Senioren, aber die Kinder sind so das Hauptklientel.
Ja. Mhm. Sie haben 2018 in der bayerischen Fernsehsendung Landfrauenküche den ersten Platz gemacht. Mit einem besonderen Menü haben Sie überzeugt. Da denkt man, Sie stehen oft in der Küche. Ist das so?
Nein, ich stehe tatsächlich gar nicht oft in der Küche. Meine Schwiegermutter, die wir wohnen alle zusammen bei unserem Hof, es sind mehr Generationen Haushalt. Und meine Schwiegermutter ist tatsächlich diejenige, die am meisten kocht oder die Auszubildende, wenn die da ist. Mhm. Genau.
Und Sie, wenn Sie mal kochen, was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch? Muss es einfach schnell gehen oder?
Ja, also meistens ist es schon was dann auch schnell geht, aber ich koche auch einfach gern mal italienisch oder asiatisch oder einfach mal so ein bisschen ausgefallen. Nicht so die bodenständige Küche, die man sonst so oft haben, sondern einfach mal ein bisschen ausgefallene Sachen. Viel mit Gemüse und ja, auch mal Hülsenfrüchte oder solche Sachen. Einfach ein bisschen abwechslungsreicher und anders.
Genau. Sie haben auch einen eigenen Gemüsegarten. Das kenne ich von Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, Meine Liebe zum Land. Da versuchen Sie wirklich auch jahreszeitlich auch zu kochen, ne? Was es gerade so gibt.
Genau, was es gerade so gibt, das wird dann auch verkocht.
Sie haben einen großen Betrieb. Das ist ein großer Bauernhof. Wie viele Leute sind bei Ihnen vor Ort? Wie viele sitzen da um den Mittagstisch?
Also wir sind... Wenn alle zu Hause sind, sind wir schon zu zehnt, weil wir mit meinen Schwiegereltern eben zusammen wohnen. Und dann haben wir aber noch einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der bei uns am Hof arbeitet, der ist auch da. Wir haben eine Auszubildende in der Hauswirtschaft, die noch mit ist. Und wenn jetzt irgendwelche Baustellen am Hof sind, dass dann die ja mitessen. Also der Tisch ist irgendwie immer voll. Wir haben einen sehr großen Esstisch und es ist gut, dass wir den haben, weil das ist wirklich so der Treffpunkt, der Mittelpunkt von allem. Ja, genau.
Kann ich mir vorstellen. Sie sind wahrscheinlich auch gastfreundlich. Da kommt es auch nicht so groß drauf an, wenn eins von den Kindern irgendjemand noch mitbringt, oder?
Nee, also ich liebe das, wenn wirklich der Tisch voll ist. Und ich finde es ganz schön, dass wirklich sich die Freunde von den Kindern bei uns so richtig wohlfühlen und zu Hause fühlen. Und das ist auch... Ja, das ist was ganz Wunderbares. Und das ist ja auch so, die jungen Menschen im Haus zu haben, mit all ihren Geschichten, all ihren Sorgen und Nöten, aber auch all dem Schönen, was sie so mitbringen, das macht ja das eigene Leben auch wieder total bunt.
Sie bilden Hauswirtschafterinnen aus, sind Mutter von 6 Kindern, managen die Angebote des Erlebnisbauernhofs, haben ein Buch geschrieben und sie sind auch noch ehrenamtlich in der Kirchengemeinde aktiv. Das ist ganz schön viel, wenn man das so hört. Da könnte man denken, sie sind eine richtige Powerfrau. Wie sehen Sie es?
Ja, also den Begriff Powerfrau, den finde ich schwierig, weil das schaut immer so aus oder hört sich immer so an, als ob man alles im Griff hat und wirklich von früh bis abend voller Kraft, voller Elan so durch seinen Tag durchrennt und alles mit links erledigt. Und das ist es einfach nicht. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass es solche Menschen gar nicht oder wenn da nur ganz, ganz selten gibt. Weil die Kraft ist einfach begrenzt bei jedem.
Und wie würden Sie sich selber beschreiben?
Also ich glaube, ich bin schon ein sehr aktiver Mensch und ich bin auch ein Mensch, der neugierig ist aufs Leben, neugierig ist auf andere Menschen, auf Geschichten von anderen Menschen, der gern viel ausprobiert, viel entdeckt, unterwegs ist, Neues kennenlernt, Neues sieht, aber auch immer mal wieder Zeit braucht, um zur Ruhe zu kommen, zu lesen oder ja, Sport zu machen. Also das ist so die Waagschale oder dann auch mit den Kindern einfach Zeit zu verbringen, einfach auch mal am Tisch zu sitzen, sich einfach nur unterhalten zu können, ohne zu wissen, oh nee, heute Abend ist schon wieder der nächste Termin oder so. Das tut mir schon auch sehr gut, genau.
2010 mit Ende 30, da ging es Ihnen gar nicht gut, da sind Sie in so ein richtiges Tief reingerutscht. Was haben Sie damals erlebt?
Ich war mit unserem dritten Kind auf dem Weg zum Arzt. Und auf der Fahrt dorthin habe ich Herzrasen gekriegt und mir ist schwindelig geworden. Und ich habe mich richtig, richtig unwohl gefühlt und habe echt gedacht, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Herzinfarkt oder ich konnte es gar nicht einordnen eigentlich, was los ist. Ich habe nur noch gedacht, ich muss schauen, dass ich den da noch hinbringe. Und dann habe ich auch in der Arztpraxis gesagt, dass es mir nicht gut geht, ob ich mich erstmal hinlegen kann. Und habe dann auch zu Hause angerufen, dass die mich holen sollen, weil ich mich nicht mehr getraut habe, Auto zu fahren. Die habe ich dann abgeholt und ich war dann auch beim Hausarzt, der hat mich durchgecheckt, da war alles in Ordnung und abends ging es dann wieder los, wieder die gleichen Symptome und im Endeffekt war es dann so, dass ich dann im Krankenhaus gelandet bin, weil man halt auch nicht genau wusste, was es ist. War dann eine Woche im Krankenhaus, bin durchgecheckt worden, körperlich war alles in Ordnung und dann stand irgendwann so die Diagnose im Raum, ja, dann wenn es körperlich nicht ist, dann ist es psychisch und dann war ich dann in der Psychiatrie oder auf der psychosomatischen Station, genau.
Wie war das für Sie, wenn ich mir das vorstelle? Vorher haben Sie sehr viel gearbeitet, waren mittendrin in Ihrer Landwirtschaft, Erlebnisbäuerin und jetzt auf einmal geht gar nichts mehr in der Klinik.
Ja, das war ein totaler Schock. Also es war für alle ein totaler Schock. Es war für mich ein totaler Schock, weil das irgendwie sowas war, das war vollkommen außerhalb von meinem Denken oder von dem, wie gerade mein Leben abgelaufen ist, was gerade so im Leben los war. Und es war aber auch für mich das ganze Umfeld ein totaler Schock, weil natürlich von jetzt auf nachher ich einfach weg war. Und es auch was war, was man jetzt nicht zuordnen konnte. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, jetzt hat sie ein gebrochenes Bein, das braucht jetzt 6 Wochen und dann ist es wieder gut, sondern es war jetzt wirklich so, jetzt hat man da eine Diagnose und weiß eigentlich überhaupt nicht, was das bedeutet.
Wie lautete die Diagnose?
Ich glaube, die Diagnose war dann Angst- und Panikstörung mit depressiver Episode. Also im Endeffekt die Sachen, genau. Mhm. Ja.
Wie alt waren Ihre Kinder damals?
Der Kleinste war noch nicht mal ein Jahr. Ich glaube, der war 10 Monate alt und der Größte 9.
Was hat Ihnen geholfen, aus diesem Tief wieder rauszukommen?
Also was auf jeden Fall sehr viel geholfen hat, war, dass wir die Kinder hatten, dass ich meinen Mann hatte, dass wir einfach diesen festen Zusammenhalt hatten, wo man gewusst hat, man kann sich aufeinander verlassen und der wird jetzt nicht sagen, jetzt suche ich mir eine andere oder so, nur weil ich jetzt plötzlich nicht mehr kann, sondern ich wusste einfach, der steht hinter mir und wird auch alles dafür tun, dass es mir wieder besser geht. Ich wusste, dass die Kinder gut aufgehoben sind, weil sie einfach daheim in dem normalen Umfeld sein konnten, weil meine Schwiegereltern da waren, weil meine Schwiegermutter sich da auch sehr viel gekümmert hat. Und was mir auf jeden Fall immer wieder da total durchgeholfen hat, das war mein Glaube. Ich wusste einfach, in der Gemeinde sind Menschen da, die beten für mich, wenn ich es nicht mehr kann. Dann beten die und dann wirklich so Schritt für Schritt sich auch so mit dem auseinanderzusetzen, was habe ich da jetzt eigentlich, was bedeutet es jetzt? Auch es gibt andere Menschen, die das auch haben und die damit leben können. Das Leben ist jetzt hier nicht vorbei, sondern es geht weiter. Und dann einfach so Schritt für Schritt wieder so zurück ins Leben zu finden. Gespräche, ja.
Das war also ein längerer Prozess,
ja.
Bis Sie wieder ganz in der Reihe waren, bis Sie wieder gesund geworden sind. Haben Sie erkannt, dass sich irgendwas in Ihrem Leben ändern sollte, damit es Ihnen besser geht, dass Sie irgendwas verändern sollten?
Auf jeden Fall, dass ich lernen muss oder dass ich lernen musste, auf mich mehr zu hören und einfach auch schon zu merken, wenn so die Warnsignale losgehen, es wird zu viel. Ich glaube, das war das, wo ich davor über diesen Punkt, es ist eigentlich zu viel und es geht eigentlich nichts mehr, permanent immer drüber gegangen bin. Weil irgendwie ging es ja trotzdem immer. Also wir haben da davor, bevor es mir so schlecht ging, wir haben da gebaut, auch Wohnhaus umgebaut, dass praktisch jedes von den Kindern auch ein Zimmer gekriegt hat. Und ich habe da wirklich, da war unser Jüngster gerade erst geboren, nächtelang habe ich dann da auch gestrichen und so, weil ich gedacht habe, ich will das selber machen und dass es fertig wird und dass es schön wird. Und ohne irgendwie so drauf zu merken, dass das eigentlich ganz, ganz ungut war. Und das ist auf jeden Fall was ich gelernt habe, dass ich einfach da mehr auf mich merke und mehr auf das merke, was brauche ich, was kann ich mir zumuten und was ist einfach auch zu viel. Auch mal Nein zu sagen, wobei das echt so ein Schritt, also das ist so ein Prozess, ich glaube, der wird noch mein Leben lang andauern. Weil es einfach viele Sachen gibt, die ich gern mache und wo ich auch gern dabei bin. Und da dann wirklich auch zu merken, auch wenn es noch so schön ist, es ist jetzt ein Punkt erreicht, wo es einfach zu viel ist. Auch für Termine, wenn jetzt abends, also wenn ich Anfang der Woche schon weiß, in dieser Woche habe ich 5 Abendtermine, dann weiß ich eigentlich schon, das geht gar nicht und dann müsste ich mindestens 3 davon streichen oder so. Ja.
Was tut Ihnen noch gut? Was tut Ihrer Seele gut? Was haben Sie herausgefunden?
Also Lobpreis tut mir total gut. Das ist meine absolute Medizin. Entweder selbst Lobpreis singen oder dann auch einfach nur anhören und mitsingen. Im Sommer ist es das Schwimmen. Also ich fahre mit dem Fahrrad 10 Minuten ins Freibad und das ist wirklich meine Glücksstunde jeden Tag, wenn ich das schaffe, dass ich da dann schwimmen gehe. Oder auch das Joggen oder Spazierenlaufen. Und dann einfach auch Zeit mit den Kindern und mit meinem Mann, ohne dass man irgendwelche Termine hat. Also da einfach auch zu gucken, dass es nicht zu viele Termine werden. Und Mittagspause ist ganz wichtig. Also wenn ich das schaffe, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Einfach nach dem Mittagessen so eine halbe Stunde, Stunde, wo man sich einfach dann auch rausnimmt und auch keiner was will und auch keiner kommt. Und dass ich dann auch ein bisschen schlafen kann oder was lesen oder aber einfach abschalten. Genau, das tut mir total gut, ja.
Lobpreis haben Sie jetzt gesagt, also Gott mit Liedern ehren. Aber wenn es einem nicht gut geht, wenn die Seele am Boden liegt, dann will man vielleicht gar nicht unbedingt singen.
Ja, singen geht da manchmal nicht, aber anhören kann man es immer und es verändert so viel. Also allein durch das, dass andere dann sozusagen singen und dass man es einfach anhören kann oder sich damit hineinnehmen lassen kann, ist es oft schon so, dass man dann von sich selbst wegschaut, auf Gott hinschaut und dann verändert sich schon irgendwie das ganze Befinden auch und so. Also das habe ich schon ganz oft erlebt. Oder auch mit der Band, wir haben alle 2 Wochen immer Probe und oft war es dann so, gerade wie die Kinder noch kleiner waren, dass man gedacht hat, oh nee, und jetzt nach diesem vollen Tag nicht noch Bandprobe oder so. Aber wenn man dann bei der Probe war und dann auch danach, da bin ich dann heimgegangen und habe mir einfach gedacht, wow, das hat so gut getan. Also das ist wirklich was, wo mich einfach total stärkt und wo ich auch jedes Mal wieder unendlich beschenkt werde.
Also es war nicht so, dass Sie gesagt haben, ach, mein ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde, das fahre ich jetzt radikal zurück, damit es mir besser geht?
Ich habe schon erstmal nichts mehr gemacht. Also von dem ganzen Ehrenamtlichen natürlich habe ich schon erstmal wirklich radikal alles bleiben lassen und musste erstmal mich neu sortieren und einfach mal schauen, was geht eigentlich noch und was nicht. Und dann halt so nach und nach langsam habe ich dann auch wieder angefangen. Auch das mit dem Erlebnisbauernhof, das habe ich zum Beispiel erst 2013 begonnen. Das war ja dann schon 3 Jahre danach.
Ja. Welche Sätze und Gedanken tun Ihnen gut? Was ist so richtig Balsam für Ihre Seele?
Also Balsam für die Seele ist auf jeden Fall dieses, du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist einzigartig und geliebt, ganz egal, ob du was leisten kannst oder nichts leisten kannst. Also einfach dieses, dass das, wie Gott mich sieht, nicht davon abhängig ist von dem, was ich für eine Leistung bringe oder nicht. Ja.
Das Gesundwerden war ein längerer Prozess. Würden Sie sagen, dann war alles vorbei oder gab es noch mal andere Tiefpunkte, wo Sie aussteigen mussten, wo Sie gemerkt haben, nee, jetzt geht's nicht mehr?
Ja, also ich war 2010 eben das erste Mal in der Klinik. Da war ich eben eine Woche im Krankenhaus und dann 3 Wochen noch auf der psychosomatischen Station und danach nochmal 4 Wochen auf psychosomatischer Reha. Das war sehr, sehr gut. Also das war, glaube ich, so mit das Beste in dieser ganzen Zeit von der professionellen Hilfe, weil das wirklich eine christliche Klinik auch war. Und das war ganz, ganz anders wie alles andere, weil da einfach auch der Glaube in die Therapie integriert gewesen ist. Und dann war es aber so, dass ich 2012 nochmal für 9 Wochen in der Klinik war, weil es mich da wirklich dann auch nochmal komplett zerbröselt hat. Und das letzte Mal war jetzt 2021, da war ich 3 Wochen stationär und 3 Wochen in der Tagesklinik. Und dazwischen gab es aber auch immer mal wieder Zeiten, wo es wieder ein wenig schwieriger war, wo es aber dann irgendwie immer so geklappt hat, dass ich doch daheim bleiben konnte und es ging dann wieder nach und nach bergauf.
Ist es so, dass Sie mittlerweile so spüren, aha, jetzt muss ich kürzer treten, da sind Warnsignale?
Ja, also die Warnsignale, die merke ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall schon wesentlich eher, wie es früher noch gewesen ist. Wenn dann so eine innere Unruhe kommt oder ich nicht mehr schlafen kann oder ich merke irgendwie, ich bin ständig gereizt oder mir ist alles zu viel oder sowas, dann weiß ich eigentlich schon, jetzt muss man einfach dann auch mal schauen, dass es weniger ist.
Mhm. Ja. Wenn man Panikattacken gehabt hat, dann kann man ja auch die Angst vor der Angst kriegen. Kennen Sie das?
Ja, das kenne ich sehr gut. Also, dass man dann einfach viel, viel bewusster hinhört und hinspürt, was macht mein Körper gerade. Und dass es dann manchmal schon so ist, was, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich schwitz oder mein Herzrasen anfängt oder wie auch immer, dass man dann schon in so eine Hab-Acht-Stellung geht und so, oh nein, jetzt geht's dann gleich wieder los. Und das begünstigt natürlich, dass es losgeht. Oder wenn man dann mit den Gedanken immerzu nur darum kreist, dann kann es natürlich auch echt so sein, dass es einem dann auch wieder in so eine Panikattacke reinzieht. Mhm. Ja, genau.
Was machen Sie, wenn Sie eine Panikattacke kriegen?
Also wenn ich jetzt im Bett liege und merke, dass es losgeht, dann ist es auf jeden Fall ganz gut aufzustehen, einfach mal ein Glas kaltes Wasser zu trinken oder überhaupt sich zu bewegen, einfach schauen, dass man spazieren geht oder sich Menschen sucht, mit denen man reden kann, ein Stück weit sich einfach auch ablenken. Und manchmal ist es auch so, dass man es einfach akzeptieren muss, wenn es dann schon so ist und einfach sagen muss, die kommt jetzt, es ist furchtbar, es fühlt sich schrecklich an. Ich will es jetzt ganz sicherlich nicht haben, aber ich komme da jetzt auch durch, ohne dass ich tot umfall.
Haben Sie auch Medikamente genommen oder nehmen Sie noch Medikamente?
Ja, also ich habe Medikamente genommen, ganz lang. Ich war auch dankbar dafür eigentlich, dass es die Medikamente gab, weil ich dadurch auch, glaube ich, es erst überhaupt möglich war, dass ich auch eine Therapie machen konnte, weil ich musste ja erstmal auf ein Level kommen, wo es nicht mir ständig nur eben vom Körperlichen her aus so schlecht geht. Mhm. Dass da eine gewisse Stabilität da war und dann konnte man auch mit Verhaltenstherapie und so anfangen.
Mhm. Sie hatten jetzt erzählt, dass Sie in dieser christlichen Klinik ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Nehmen Sie uns da noch so ein bisschen mit rein. Was waren die guten Tipps, die Sie da bekommen haben?
Also das Wunderbare da war einfach schon, dass jeder Tag schon mit einer Andacht angefangen hat. Da hat mal ein Arzt, mal eine Krankenschwester, mal eine Therapeut eine Andacht gemacht früh. Also das waren auch wirklich vom Personal her alles Christen. Dann war auch der Großteil der Patienten waren Christen. Und es war wirklich so, wir hatten ganz viel Gruppentherapie. Man hatte eine feste Gruppe für diese 4 Wochen auch. Und da ist auch ganz viel füreinander gebetet worden und so. Also es war jetzt nicht nur, dass man sich jetzt auf dieses Psychotherapeutische verlassen hat, sondern ganz, ganz viel einfach auch auf Gott und das Gott hingelegt hat. Wir hatten Dreierschaften, wo wir uns selbstständig einfach getroffen haben, mindestens einmal in der Woche zusammengesetzt haben, ausgetauscht haben, was gerade bei jedem so los ist, füreinander gebetet haben. Ja, das war einfach so diese ganze Atmosphäre. Das war wie, wenn man 4 Wochen auf eine Freizeit fährt. Man war einfach raus aus dem Alltag, aber man war so ganz nah bei Gott. Und ich habe auch ganz tolle Menschen da kennengelernt. Und man hat auch gesehen, dass eben auch Christen in solche Situationen kommen. Mhm. Und dass es auch viele Christen gibt, die einfach an einem Punkt in ihrem Leben sind, in dem Moment, wo sie sagen, es geht gerade nicht weiter und ich brauche jetzt gerade Hilfe und Unterstützung.
Bei einer Freizeit kann es ja sein, ganz tolles Gemeinschaftserlebnis und hinterher zu Hause stürzt man wieder ab. Bei der Klinik könnte es auch so sein, oder?
Ja, aber man hat dann schon auch viel Werkzeug auch mit an die Hand gekriegt, eben wie es dann daheim weitergeht. Aber wie gesagt, ich meine, man hat ja bei mir gesehen, es waren ja trotzdem immer wieder die Punkte, wo ich trotzdem wieder abgestürzt bin und es trotzdem nicht weiterging.
In unserer Gesellschaft und in den sozialen Netzwerken werden ja so die Erfolgreichen, die Sieger, die Gesunden, die werden hochgejubelt. Und so die schwierigen Lebenserfahrungen, das wird eher ausgeblendet. Wie empfinden Sie das?
Ja, das finde ich total schwierig, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Also wenn man Menschen kennenlernt und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, gerade wenn man dann auch vielleicht ein wenig tiefer einsteigt, dann sieht man eigentlich ganz schnell, dass jeder so sein Päckchen hat, das er mit sich rumträgt. Und natürlich läuft keiner rum und trägt es vor sich her und geht damit hausieren, aber wenn man immer so tut, als ob das nicht zum Leben dazugehören würde, dann grenzt man dadurch ja auch ganz viele Menschen aus, die vielleicht gerade in einer Situation sind, wo es ihnen eben gerade nicht gut geht. Und deswegen finde ich das eigentlich einfach so wichtig, dass man es auch offen kommuniziert. Mir hat es total gut getan, dass es Menschen gab, die es offen kommuniziert haben, wo ich dann eben sehen konnte, ich bin jetzt nicht allein damit. Es geht anderen genauso und es ist jetzt auch kein Weltuntergang, sondern es geht weiter, das Leben. Und von dem her denke ich mir, will ich das auch offen kommunizieren, um anderen Menschen damit auch wieder Mut zu geben.
Und Sie machen das auch. Sie sprechen da ganz offen darüber, auch in Ihrem Buch haben Sie das immer mal thematisiert. Ich glaube, auch bei der Landfrauenküche war es Ihnen auch wichtig, dieses Thema zu thematisieren. Wie reagieren die Menschen?
Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand negativ reagiert hat. Gar nicht. Im Gegenteil, es war ganz oft so, wie gesagt, zum Beispiel jetzt bei der Sendung von der Landfrauenküche, da haben wir es ja auch angesprochen oder auch im Buch. Ich habe ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, ganz oft von Frauen in ähnlichen Situationen, die dann gesagt haben, sie sind einfach so dankbar dafür, dass jemand das so geschildert hat, weil sie können das so gut nachvollziehen. Und das hat ihnen dann eben auch wieder geholfen und hat ihnen wieder neue Kraft und Hoffnung gegeben.
Was würden Sie einem Menschen sagen, der jetzt zuhört, der an einer psychischen Erkrankung leidet?
Also auf jeden Fall zuerst mal, dass er nie dran zweifeln soll, dass das irgendwas mit seinem Wert zu tun hat. Nur weil jetzt jemand eine psychische Erkrankung hat, heißt es nicht, dass er deswegen weniger wert ist oder seinen Platz in der Gesellschaft irgendwie nicht hat oder nicht haben dürfte oder so. Und dass es einfach jedem Menschen passieren kann, dass er in so eine Situation reinkommt. Ich denke, es ist da niemand davor gefeit, dass er mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat. Und dass es wichtig ist, sich Hilfe zu suchen. Ganz oft ist es ja leider mittlerweile so, dass professionelle Hilfe zu bekommen sehr, sehr lang dauert. Aber dass man dann einfach schaut, dass man sich vielleicht Menschen in seinem Umfeld sucht, wo man denkt, die könnten einem verstehen und könnten einem in der Situation gut tun. Oder dass man einfach auch im Internet, gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, wo man einfach irgendwelche Foren findet, wo man sich austauschen kann drüber. Ja, und wenn man gläubig ist, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man einfach das auch den Menschen in der Gemeinde oder im Hauskreis oder wie auch immer einfach sagt, Leute, mir geht's im Moment total schlecht. Ich kann vielleicht gerade nicht mal beten, aber ihr könnt's. Ich weiß, dass ihr es könnt und dass ihr mich im Gebet durchtragen könnt. Und das ist echt ein richtig großes Geschenk dann, ja.
Wer an Gott glaubt, der könnte ja auch mal zu dem Punkt kommen, dass er sagt, warum Gott, hast du mir das jetzt gerade zugemutet? 6 Kinder, die brauchen mich, mein Mann, die Family, der auf dem Bauernhof, alle, ich werde gebraucht. Warum passiert das jetzt? War dieser Gedanke mal da?
Also so richtig bewusst kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwie mal so war. Aber das ist natürlich schon so eine Frage, die dann immer wieder kommt, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn man in irgendeiner Situation ist. Und ich glaube aber, dass diese Warum-Frage einfach das ist, die führt nie zu einem Ziel. Da kann ich mich dann noch so sehr in diese Warum-Frage reindenken oder reinsteigern, aber das hilft mir nicht, um da wieder rauszukommen. Das ändert ja nichts an der Situation.
2010 haben Sie die erste Panikattacke gehabt, wo nichts mehr ging. Was hat das mit Ihrer Familie gemacht, mit Ihrer Ehe gemacht?
Also ich glaube schon, dass es unsere Ehe nochmal auf einem ganz anderen Level auch gestärkt hat. Weil es plötzlich so war, dass einer, also in dem Fall jetzt ich, nicht mehr funktioniert. Und dann musste man trotzdem irgendwie schauen, wie geht's jetzt weiter und wie können wir weiter auch füreinander da sein. Also ich für meinen Mann, aber mein Mann vor allem auch für mich. Und das hat irgendwie unseren Zusammenhalt, glaube ich, noch mal fester gemacht, als er davor eh schon gewesen ist. Das auf jeden Fall. Und für die Kinder war es gut, dass sie in dem normalen Umfeld bleiben konnten. Ich meine, das war natürlich schon ein Schock erstmal. Jetzt ist die Mama weg und was ist jetzt? Aber ich glaube, teilweise haben sie es noch gar nicht wirklich so verstanden. Und teilweise hat sie es aber auch jetzt nicht in ihrem Grundvertrauen erschüttert, dass es ihnen ja gut geht und sie gut aufgehoben sind und ihr Leben funktioniert. Also das war ein großer Segen, dadurch, dass wir halt einfach mit den Schwiegereltern zusammenleben, dass die da wirklich in ihrem normalen Umfeld bleiben konnten. Mhm. Ja.
Wer mal eine Angst- und Panikstörung hatte, der könnte ja auch die Angst kriegen, es kommt wieder. Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass es zweimal wieder kam. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ich glaube, diese Angst, die bleibt im Unterbewussten schon auch immer so ein Stück weit da. Dass man denkt, oh nee, jetzt geht's mir so gut und jetzt läuft's gerade und jetzt ist es so schön, wie es ist und hoffentlich kommt es nicht wieder. Aber im Endeffekt hat man das ja nie in der Hand, wie das Leben verläuft. Also ich meine, ich kann jetzt morgen auch einen Verkehrsunfall haben und kann dann im Rollstuhl sitzen oder wie auch immer. Das Leben kann sich ja immer von jetzt auf nachher ganz ändern. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur über diese Angst nachdenke und das mehr oder weniger schon erwarte, dass die wieder kommt, dann schränke ich ja mein Leben dadurch auch total ein. Und ich habe ja auch schon erlebt, dass es die schwierigen Zeiten gab und die schlimmen Zeiten und ich da durchgekommen bin und ich ja trotz allem heute an dem Punkt stehe, an dem ich stehe und dass es mir ja gut geht. Also von dem her weiß man ja auch, man kann es auch schaffen, auch wenn man es sich natürlich nicht wünscht.
Mhm. Ja. Ist das so, dass Ihnen der Glaube an der Stelle auch so ein bisschen Fundament gibt, Sicherheit?
Ja, also der Glaube ist das Fundament in meinem Leben. Wenn ich das nicht hätte, dann wüsste ich auch nicht, wie ich wäre und wo ich heute wäre. Weil das wirklich das ist, wo ich einfach weiß, egal was ist, es ist einer da, auf den kann ich mich 100%ig verlassen und der verlässt mich nicht. Und der geht mit mir durch, ganz egal, durch was für Situationen ich durchgehen muss. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, wirklich ohne meinen Glauben mein Leben zu leben.
Von dem, was Sie erzählt haben, habe ich den Eindruck, Ihr Leben hat sich verändert durch die Panikattacken. Sie haben auch auf manches jetzt einen anderen Blick bekommen. Sind Sie heute eine andere Ute als früher?
Also ich denke schon, dass ich anders bin, als ich davor gewesen bin. Auf jeden Fall vielleicht ein Stück weit so diese Bullabü-Mentalität vielleicht abgelegt habe. So dieses, ach, die Welt ist immer gut und schön und alles, das wird schon irgendwie auch wieder und so. Das hat sich dann irgendwie halt gezeigt, dass es eben nicht immer so ist. Aber trotz allem, und da bin ich total dankbar dafür, hat die Erkrankung in meinem Herzen das nie erschüttert, dass es einfach schön ist, dass jeder Tag was Schönes zu bieten hat, dass ich unendlich gesegnet und beschenkt bin durch die Kinder, durch meinen Mann, durch das Ganze, wie wir leben, durch die Freunde, durch so vieles einfach. Und dass jeder Tag so viel wunderbare Kleinigkeiten auch bereithält, über die man einfach nur staunen kann und dankbar darauf schauen kann. Und da bin ich echt froh, dass mich das jetzt nicht irgendwie zu jemand Griesgrämigen gemacht hat oder der nur noch leidend durchs Leben geht oder sowas, sondern dass ich mir wirklich diese Freude auch erhalten durfte. Also das ist ein riesengroßes Geschenk, ja.
Und Sie feiern auch ganz bewusst immer wieder Erntedank, habe ich gelesen.
Ja, also wir haben in dem Jahr, wo es mir eben das erste Mal so schlecht ging, wie das losging, 2010, da haben wir kurz nachdem ich in der Klinik war, angefangen mit Stallbauen, also den neuen Stall mit den Robotern eben. Und es war eine total herausfordernde Situation. Also da ist der Stall gebaut worden, es waren immer zu Bauarbeiter da, die Kinder waren klein, ich war nicht da, mein Mann war total eingespannt. Und wie dann der Stall fertig war, haben wir eine Einweihungsfeier gemacht für diesen Stall und haben diese Einweihungsfeier bewusst mit einem Gottesdienst begonnen, wo die Kinder auch ein Anspiel gemacht haben, eben zum Thema Erntedank, dass man eben jemanden hat, an dem man sich wendet mit seinem Dank, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und ich durfte damals auch die Predigt halten und dann wirklich auch erzählen, was so in diesem ganzen Jahr bei uns los war. Und wir hatten da auch sämtliche Leute, die da irgendwie am Bau beteiligt waren, mit eingeladen. Und es war ein sehr, sehr bewegendes Fest. Also da schauen wir immer noch gern drauf zurück. Und dann haben wir 2012 unsere Maschinenhalle gebaut. Und da hat mein Mann damals schon gesagt, wenn wir die Maschinenhalle bauen, dann werden wir in dieser Maschinenhalle jedes Jahr einen Gottesdienst feiern. Und seitdem gibt es das Erntedankfest bei unserem Hof, wirklich auch groß mit der Kirchengemeinde zusammen. Also wir feiern immer einen Erntedank, einen Familiengottesdienst Nachmittag in der Maschinenhalle. Es sind immer so zwischen 250 und 300 Leute, die da kommen. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, wo dann viele auch was dafür backen und mitbringen. Und dann können die Menschen den Hof entdecken, die Kinder können spielen und das ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich so das wichtigste Fest im Jahreskreislauf im landwirtschaftlichen Betrieb, würde ich sagen. Ja.
Kaffee trinken, Da wird auch dafür gebacken. Und in Ihrem Buch habe ich gelesen, dass es so ganz spezielle Küchli gibt. So Hefeküchli, typisch fürs Fränkische, glaube ich, die dann gebacken werden. Das ist eine richtig große Aktion, oder?
Ja, das haben wir dann irgendwann auch begonnen, als wir das mit dem Erntedankfest angefangen haben. Ich glaube, ein paar Jahre später oder so, dass wir dann eben extra fürs Erntedankfest dann auch die ausgezogenen Krapfen, so heißen die bei uns dann. Aber Küchle heißen sie dann woanders. Die gibt es wirklich überall in Bayern, glaube ich, unter den unterschiedlichsten Namen, dass wir die gebacken haben. Und das ist echt eine schöne Aktion. Das sind dann immer einige Frauen, die da zusammenkommen und miteinander backen und ratschen nebenbei und es ist einfach richtig schön und da freut sich schon immer jeder drauf. Genau. Und die sind wirklich auch heiß begehrt. Also viele kommen dann tatsächlich auch zum Erntedankfest extra deswegen.
Ich kenne die auch noch aus meiner Zeit in Franken. Als ich in Oberfranken war, da wurden die auch immer gemacht. Zu besonderen Festlichkeiten. Sehr lecker. Es ist ja so, Landwirte sind ja abhängig vom Wetter und nicht immer fällt die Ernte gut aus. Trotzdem feiern Sie das Erntedankfest?
Ja, weil wir einfach in all den Jahren immer wieder erleben durften, ganz egal wie die äußeren Umstände sind, ob es regnet, ob es nicht regnet oder was auch immer sonst so im Leben los ist, wir sind einfach beschenkt und gesegnet und es geht uns so gut und wir haben immer einen Grund zu danken, immer.
Kann man sagen, dass Dankbarkeit wie so ein roter Faden ist, der sich durch Ihr Leben zieht oder den Sie auch bewusst erinnern wollen?
Ja, ich glaube, dass das Thema Dankbarkeit auch was ist, was ich durch die Erkrankung ganz neu gelernt habe. Ich habe auch in der Zeit oder in den Zeiten, wo es mir schlecht ging, ganz oft mich bewusst dann abends hingesetzt und habe drei Dinge mindestens aufgeschrieben, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Und wenn ich das dann später durchgelesen habe, dann war ich ganz oft erstaunt, wie viel Schönes es auch in den Zeiten gegeben hat, wo ich mich überhaupt nicht gut gefühlt habe und wo sich die Zeiten gar nicht schön angefühlt haben. Und das ist wirklich sowas. Und ich denke einfach, wenn man dankbar ist, dann schaut man eben von sich weg und schaut auf Gott. Und das ändert die Blickrichtung und dann ändert sich dadurch auch die ganze Einstellung.
Wie schauen Sie nach vorne? Was erhoffen Sie sich so für die Zukunft, für Ihre Familie, für Ihren großen Hof?
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich gesund bleibe und nicht wieder in so ein Burnout reinrutsche oder sowas. Da wäre ich schon sehr dankbar dafür, wenn das so wäre. Überhaupt, dass alle gesund und behütet sind. Das ist immer so das Wichtigste, gerade bei den Kindern, wenn man dann weiß, die sind alle irgendwo unterwegs und so. Da ist man dann schon dankbar, wenn es denen allen gut geht. Dass alle Partner finden, die einfach auch gut zu ihnen passen, die sich auch untereinander gut verstehen, dass sich einfach so dieser ganze große Familienhaufen gut versteht. Und ja,
wie alt sind Ihre Kinder mittlerweile?
Der Älteste ist 26 und der Jüngste 16, genau. So dazwischen bewegen die sich alle so anderthalb, zwei Jahre auseinander. Ja, von dem her ist es jetzt auch eine total spannende Zeit, weil die natürlich jetzt alle auch so ihre Wege finden und gehen. Und das ist total spannend zuzusehen und dabei halt einfach auch so wirklich so die Hoffnung, dass sie da ihren Weg finden. Und natürlich ganz arg, dass sie auch ihren eigenen Weg mit Gott finden. Also das, was wir ihnen mitgeben konnten, das war halt so die Saat, wie in der Landwirtschaft, die wir ausgesät haben oder die wir aussehen durften. Und dass aber diese Saat einfach auch aufgeht und in ihrem Leben Frucht bringt und sie da echt jeder Gott so für sich entdeckt, wie er es einfach braucht. Ja, das ist so unser größter Wunsch eigentlich, den wir haben, dass die Kinder wirklich da auch so im Glauben stehen.
Und Sie haben Ihren Kindern nicht nur den Glauben vorgelebt, sondern auch, wie man Landwirtschaft betreibt. Und ich glaube, Ihre Ältesten, die haben sich auch schon interessiert, in die Richtung weiterzugehen.
Ja, also unser Ältester hat Landwirtschaft studiert oder Agrarmarketing, hat in die Richtung studiert. Der ist mittlerweile am Hof fest angestellt. Und der Dritte, der hat Landwirtschaft gelernt und hat dann danach noch seinen Betriebswirt in der Landwirtschaft gemacht. Und der ist mittlerweile auch am Hof fest angestellt. Also zwei sind schon fest mit dem Hof. Der Dritte von den Jungs, der studiert Agrartechnik, also der geht mehr in die technische Richtung. Und der Jüngste, der hat jetzt die Realschule abgeschlossen und der will jetzt aber dann auch die landwirtschaftliche Forst machen. Also die haben alle Ambitionen in diese Richtung. Und das ist total schön, weil man sich dann irgendwie denkt, dann haben wir es wohl auch richtig gemacht, dass die trotz all dem, trotz der vielen Arbeit und trotzdem, dass ja auch Landwirtschaft nicht immer positiv wahrgenommen wird und trotzdem, dass man eben vieles nicht in der Hand hat, auch von den ganzen äußeren politischen Rahmenbedingungen oder wie auch immer, dass die trotzdem alle Lust haben und Freude daran haben, Landwirtschaft zu machen. Das ist schon auch ein Geschenk, ja.
Mhm. Dankeschön, Ute Ley, dass Sie so offen aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder viel Gründe finden, dankbar zu sein. Gottes Segen für Sie, für Ihre Großfamilie, für Ihren Erlebnisbauernhof.
Vielen Dank.
Die Bäuerin Ute Ley aus Unterfranken war heute zu Gast bei Das Gespräch. Mehr erfahren über ihren Erlebnisbauernhof kann man auf ihrer Website. Alle Links zu diesem Gespräch finden Sie in der ERF Plus Audiothek. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis bald. Tschüss, sagt Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.